Hast du schon mal Chamäleons gesehen? Vielleicht in der Wüste oder an irgendwelchen heißen Hausmauern, wo sie sich so entlang schlängeln? Vielleicht aber auch nicht, weil die haben die Fähigkeit, sich sehr gut anzupassen an ihre Umgebung, damit sie kaum auffallen. Also sie können sich farblich verändern und können sich wirklich so ihrer Umgebung anpassen, ja, dass sie sehr geschützt sind, weil sie eben nicht so auffallen. Manche Menschen können das auch. Die schaffen es, sich einfach in ihren Umgebungen anzupassen, reinzupassen, in Korsetts, in manche Erwartungen und erfüllen exakt das, was die Menschen von ihnen erwarten. Sie funktionieren. Aber, wie wir kennen, hat alles zwei Seiten. Und manchmal neigen sie dazu, auf einer ganz anderen Bühne etwas rauszulassen, was völlig konträr ist. Zu Kriegern zu werden, zu wirklich wilden Geschöpfen zu werden, was man vielleicht, wenn man sie morgens, wenn sie aus dem Haus gehen, nicht vermuten würde. So ein, nicht Chamäleon, so ein Menschen präsentiere ich dir jetzt in meiner kleinen Serie Menschenleben, Victoria Luca, Kriegerin des Lichts. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Chamäleon sich entpuppen wird.
Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe.
Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz. Und ihr habt es gerade schon im Einspieler gehört, heute geht es um echte Gegensätze. Es geht um Licht, um Schatten, es geht um Funktionieren, um Wildsein und bei mir ist Victoria Luca. Victoria, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Danke, liebe Andrea. Ich freue mich auch sehr. Ich bin auch sehr gespannt, wohin uns unser Gespräch trägt. Ich fand deine Einleitung schon mal phänomenal und auch an die Zuhörer schon mal hallo. Und ich bin gespannt, was entsteht.
Ich frage ja gerne immer so, wenn ich jemanden einlade, so wie würdest du dein Leben halt irgendwie in 2-3 Sätzen beschreiben? Und da kam das gerade, weil du sagtest so, hey, ich funktioniere und ich bin, aber das kannst du selber gleich einfach, sag selber, genau. Wie bist du?
Ich sag selber. Genau. Also erstmal fand ich die Frage schon erstmal super spannend und super genial, mein Leben einfach so in 2 Sätzen zusammenzufassen und wofür ich stehe und wie ich mich auch fühle, ist, dass ich mir an einem Punkt in meinem Leben erlaubt habe, das, was ich bisher gelebt habe, wie ich mich bisher eingepasst habe in die Gesellschaft, in mein Umfeld, einmal vollkommen auf links zu krempeln und zu sagen, okay, ich habe irgendwie ein Diplom hier irgendwo in irgendeinem Ordner stehen und ich habe einen wirklich unverschämt gut bezahlten Job in einem großen Automobilkonzern und alles scheint irgendwie supidupi, aber das ist es nicht. Das ist das, was ich immer geglaubt habe, was man erreichen muss, um glücklich zu sein. Und als ich es dann erreicht hatte, war so, ist ja irgendwie immer noch leer in mir. Aha. Und dann habe ich mir erlaubt, das wegzuschmeißen, wovon alle gesagt haben, das schmeißt du bitte nicht weg, das macht man nicht. Nämlich diese ganze Ausbildung, die Jahre an Studium, das Standing bei BMW und habe quasi einmal von null angefangen. Und jetzt inzwischen, du hast es gesagt, Kriegerin des Lichts, Lebensaktivistin, ich arbeite mit Frauen, ich arbeite hochspirituell. Ich bin die, von der ich früher gesagt hätte, irgendwie verrückte Hexe, bleib mir weg.
Oje. Würden dich irgendwelche BMW-Manager wiedererkennen und würden sagen, das ist doch nicht Victoria hier, die wie bei uns hier gearbeitet hat?
Ich habe tatsächlich zu manchen noch Kontakt. Ach, cool. Und das ist super spannend, weil Es kommt drauf an, wie die damals schon drauf waren, auch jetzt, weil es gab einige, die haben das ja schon so gespürt. Ich war ja auch bei BMW Exotin, weil ich einfach eine Frau war in der klassischen Entwicklung, Automobilentwicklung, und habe auch schon war auch schon immer emotional, auch wenn ich im Vergleich zu heute viel unterdrückt habe, aber die mich damals schon so sehen konnten, die diesen Funken gespürt haben, die sind jetzt nicht überrascht. Und andere, die sind einfach verschwunden aus meinem Leben und das ist okay.
Wie es manchmal so ist. Lass uns mal ein bisschen, ich fange ja immer gerne bei Null an, um zu verstehen, warum bist du überhaupt dahin gekommen? Also wie kommt man als Frau auf die verrückte Idee, Ingenieurin zu werden und in so einen totalen Männerberuf? Glaube ich, kann man sagen, ne?
Ja, BMW. Kann man sagen, ja.
Kann man mal. Also ich würde ja auch immer BMW noch als Männerauto bezeichnen. Mhm. Also als wirklich sehr männerlastige Welt auf jeden Fall. Wie bist du ins Leben gekommen? Weißt du was über deine Geburt, wie du gestartet bist?
Oh Gott, ich weiß nicht so viel über meine Geburt. Ich weiß, dass, also meine Eltern haben zusammen gelebt, waren noch nicht verheiratet zu meiner Geburt, das kann ich sagen. Und meine Mama hat mich auf natürlichem Weg geboren, damals ja noch in der ehemaligen DDR.
Ah, okay.
Das heißt, das, was ich einfach weiß, ist, dass die damals ja die Trennung von der Mutter relativ schnell passierte. Ich hatte noch eine Neugeborenen-Gelbsucht.
Ey, okay.
Wurde quasi sofort, aber das war ja damals auch normal, sofort anderes Zimmer und alle Säuglinge in ein Zimmer und die Wochen am Bett, die Frauen waren einfach in ihren Zimmern.
Du wirst wahrscheinlich sogar auch noch ein bisschen im Brutkasten gelegen haben, ne? Unter einer Sonne.
Auf jeden Fall versorgt, genau.
Ja, mit dem Ikterus wahrscheinlich schon, ja.
Genau, okay. Genau. Ja, und zum damaligen Zeitpunkt war das normal und gängig. Wenn ich heute drauf schaue, sehe ich das natürlich ein bisschen anders, aber ja.
Der erste Traumamoment, den wir schon überwältigen oder bewältigen dürfen, wenn die Dinge so sind, ja.
Genau.
Hattest du Geschwister? Bist du?
Ja.
Ah, okay. In welcher Reihenfolge bist du da reingekommen?
Ich bin die kleine Schwester. Die kleine Schwester von einer großen Schwester.
Aha, okay.
Die ungefähr 4 Jahre älter ist als ich. Genau.
Habt ihr eher so in der Stadt, Land? DDR, ehemalige DDR.
Es ist, warte mal, ohne jetzt despektierlich, Kleinstadt. Nennen wir es Kleinstadt. Kleinstadt im Harz, gar nicht so weit weg von der ehemaligen innerdeutschen Grenze. genau, beschaulich würde ich.
Beschaulich. Okay. Zu welcher Zeit sind wir da, Viktoria? Ich kann dich altersmäßig tatsächlich, ich sehe dich zwar und von der Stimme her, aber total jung, wo ich denke, wie lange gehen wir denn jetzt zurück, wo ehemalige DDR noch?
Genau, aber ich habe nicht so viel von der DDR mitbekommen.
Okay, das wäre jetzt meine Vermutung gewesen, wo ich gedacht, jetzt kommen nicht irgendwie erst noch 10 Jahre Schule DDR oder so.
Nee, genau. Das war schon vor der Einschulung, wo das sich schon gedreht hatte. Also ich bin 1985 geboren, wir können es ja sagen.
Okay, ja, dann ist es nicht mehr so lange Zeit, die du jetzt selber noch quasi in dem System verbracht hast.
Ich habe ganz wenig Erinnerungen. Also so ein paar sind natürlich da, aber ich habe nicht so richtig einen tiefen Bezug zu dieser Zeit, wie es meine Familie, also Eltern, Großeltern, Urgroßeltern natürlich hatten. Die haben da einen ganz anderen Bezug zu dieser Zeit.
Wie hast du deine Kindheit trotzdem, wie hast du sie empfunden oder erlebt? Wie würdest du rückschauend heute das beschreiben?
Tatsächlich, wenn ich zurückschaue, würde ich sagen, es war relativ unspektakulär, würde ich jetzt mal sagen. Also es war die beschauliche Stadt, es war die Familie, es war Kindergarten, es waren Freunde, dann irgendwann Grundschule. So relativ behütet und normal. Meine Eltern haben beide gearbeitet. Das war ja auch ganz normal. Es war die Ausnahme, dass die Mama oder der Papa irgendwie zu Hause waren.
Ja,
das heißt, ich war es immer gewohnt, dass beide Eltern einfach Vollzeit berufstätig waren.
Mhm.
Wir hatten dadurch natürlich auch viele Freiheiten so nachmittags. Mhm. Ja.
Da war es ja auch noch üblich tatsächlich, dass die Kinder sehr schnell in die Krippe oder in Hort oder was gegangen sind. Ne? Also teilweise schon, manche schon ein paar Wochen nach der Geburt tatsächlich, manche mit einem Jahr oder so. Da gab es das bei uns noch gar nicht. Also dieses Ü3 ist ja, also gab es zu unserer, also zu, ich bin 68er Jahrgang, da liegen ja noch viele Jahre zwischen, gab es gar nicht. Ne? Also es war völlig unüblich. Aber in der ehemaligen DDR war das normal.
Ja, genau. Also ich war ab dem Zeitpunkt, wo ich 9 Monate alt war.
Genau.
Vollzeit.
Auch, ja, wow.
Vollzeit.
Das kann man sich heute kaum vorstellen. Das ist echt krass.
Genau, und dann überlegen wir uns mal, warum das Thema meines Lebens Verbindung ist.
Ja, das war eigentlich schon bei der Geburt schon klar. Ja. Das ist tatsächlich so. Also viele wissen das gar nicht. Deshalb frage ich immer so gerne nach, weißt du, wie du in die Welt gekommen bist? Und viele wissen es oftmals gar nicht und sehen überhaupt nicht den Zusammenhang von, ja, was ist denn aber in den existenziellen ersten Momenten wirklich schon dein Thema gewesen? Und dann klickert es manchmal so, wenn man merkt, ey, warte mal, Moment mal, stopp. Ne? Das heißt nicht, dass man zwangsweise, nur weil man vielleicht eine Frühgeburt ist oder weil man vielleicht das Gelbfieber hatte, dass man deshalb auch Bindungsthemen im Leben eröffnet. Kann aber sein.
Kann aber sein.
Okay. Und das scheint bei dir ein bisschen auch ein Thema ja geworden zu sein.
Ja.
Und dann natürlich noch Kita, also so früh, auch direkt von der Familie weg. Und auch das heißt ja nicht immer, dass deshalb die Familie nicht funktioniert. Und es bringt auch Ressourcen mit sich. Ne? Also es geht gar nicht darum, dieses System nur zu verteufeln. Aber man muss es im Blick haben. Es hat was mit Bindung zu tun. Ja.
Genau.
Wie hat sich das bei dir entwickelt?
Also dann vom weiteren Lebensweg?
Ja, gerne.
Ja, genau. Also es ging dann, irgendwann kam ja dieser damals irgendwie so wichtige Moment für den Übergang ins Gymnasium. Ich weiß, das ist heute für manche noch sehr, sehr wichtig. Irgendwie für mich hat das nie so eine Rolle gespielt. Aber dann kam der Übertritt ins Gymnasium. Und dann damals war es schon, dass ich sportlich eher so in die Jungsrichtung tendiert habe. Also ich habe auch lange Fußball gespielt, so in dieser Zeit, so kurz vor und während der Pubertät, irgendwie die Phase. Und zum Glück gab es Mädchenmannschaften bei uns, da bin ich heute noch dankbar für. Das war echt gut. Und in der Schule war nie irgendwas ein Problem. Also wenn wir uns jetzt die Leistungen anschauen, wobei in der Phase, wo dann Pubertät und danach in diese Phase fiel die Trennung meiner Eltern. Und wenn ich jetzt so zurückschaue, begann da auch bereits ein Teil von mir irgendwie zur Aktivistin, zur Rebellin zu sein. Also Rebellin, okay. Ich finde es immer ein schwieriges Wort, weil manche Rebellen wollen ja auch einfach nur zerstören. Ich sehe es eher als Aktivistin, so, nee, dafür stehe ich jetzt, dafür gehe ich jetzt. Und da habe ich gerade in der Schule sehr meine Räume ausgetestet. Also ich wusste von meinem Elternhaus her, solange meine Leistungen stimmen, habe ich freie Hand. Da kann ich so lange draußen bleiben, wie ich will. Da kann ich mich treffen, mit wem ich will. Ja. Also wusste ich, okay, das ist der Punkt. Damit bestimme ich meine Freiheit. Auch spannend jetzt im Rückblick. Ja. Und dennoch fing es dann an, dass ich mich einfach anders gekleidet habe, dass ich ständig andere Haarfarben hatte, dass ich tatsächlich auch die Schule geschwänzt habe, wann auch immer ich wusste, damit komme ich jetzt durch. Also ich war immer in dem, dass ich wusste, damit komme ich durch. Diese Grenze habe ich halt gnadenlos ausgeweitet.
Okay.
Und manche Lehrer konnten damit sehr gut. Die haben halt gesagt, ja, mach, was du willst. Ist mir auch egal, ob dich das interessiert. Mhm. Mach deine Hausaufgaben, schreib deine Arbeiten und dann ist gut. Ja?
Solange du das System nicht störst oder nicht irgendwie schadest, ist das alles okay. Ja.
Und wieder andere habe ich halt massiv getriggert. Und dann kam es halt zu so Machtkämpfen. Mhm. Und die waren aber auch immer so, also ich bin immer gut durchgekommen. Also das Einzige, was dann mal war, wenn wir jetzt so in Richtung Abi springen, es gab bei uns ja damals ganz wenig das Fach Religion, weil einfach im ehemaligen Ostdeutschland das immer noch so geprägt war, auch wenn das ja schon lange nach der Wende war. Ja. Und wir hatten stattdessen Ethik. Und da geht es ja auch sehr um philosophische Ansätze. Mhm. Und ich habe einfach vieles nicht geteilt, was die Lehrerin wollte. Und irgendwann hat sie dann klargemacht, dass wenn ich jetzt wirklich vorhabe, meine Abiturprüfung mündlich in Ethik zu machen, dann wird sie dafür sorgen, dass das nicht funktioniert.
Wow, okay.
Und daraufhin habe ich halt einfach, ich weiß gar nicht, wie es war, echt kurz vor knapp mein Prüfungsfach gewechselt.
Okay.
Weil ich wusste, das macht sie. Und da habe ich auch in so Ethik hat man halt auch keine Chance. Also ich war sonst ja der Typ Mathe, Physik, Leistungskurs. Da war ganz klar, da konnte ich abliefern im Unterricht, was ich wollte. Da konnte ich rebellieren, wie ich wollte. Aber wenn das Ergebnis gestimmt hat, mussten die mir eine Eins geben.
Ja, ja, klar.
Ging gar nicht anders.
Ja.
Und in so was Weichem wie Ethik funktioniert das halt einfach nicht.
Ich bin gerade total überrascht. Ich dachte, Ethik wäre was Neueres. Ich bin echt gerade, das wusste ich noch gar nicht, dass das statt Religion quasi ja dann schon tatsächlich ein älteres Fach ist.
Ja.
Auf jeden Fall, ich dachte, es wäre noch ein bisschen neuzeitlicher. Ich hätte nicht gedacht, dass es doch schon über 20 Jahre ja definitiv dann da ist. Wow, okay.
Ja,
cool.
Genau.
Und du hast aber irgendwann dein Abi natürlich dann in der Tasche gehabt.
Genau, ich habe mein Abi in der Tasche gehabt und tatsächlich auch ein Einser-Abi, weil das war ja meine Art, mir meine Freiheit zu sichern.
Ja.
Was damals halt so wichtig war. Goldenes Buch der Schule als irgendwie einer der Jahrgangsbesten und so. Und es ist so lustig, weil wenn ich da jetzt drauf schaue, war das, was ich jetzt lebe, ja schon da. Es gibt so ein Foto, wo wir uns eintragen in dieses goldene Buch der Schule und wir auf dieser Bühne in der Aula stehen und wir waren zu dritt oder zu viert, ich weiß es nicht mehr, und alle halt in ihren schwarzen Hosenanzügen, also auch die Mädels und halt so klassisch, wie man sich so Schulbeste vorstellt. Oh Gott, halt um Kopf und Kragen. Naja, politisch korrekt war noch nie meine Stärke. Aber so, wie man sich das halt einfach vorstellt.
Ja, wir haben alle irgendwie ähnliche Bilder.
Fast unsichtbar. Ja. Und ich stehe halt dazwischen in so einem pinken Hosenanzug. Also jetzt modisch auch. Ja, aber halt so... Bäm, mit irgendwie blonden Haaren hochgesteckt. Okay, viel zu viel Solarium zu der Zeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es ist so ein lustiges Foto, wenn ich mir das anschaue. So, ja, also sorry, aber fickt euch doch. Ich mache das egal, was ihr von mir denkt.
Das sehr ist cool.
Weil das da
sehr
schon cool. da war.
Auch. Ja,
und cool. Und dann ist irgendwie wieder weggeflossen.
Aber hast du es damals auch schon als solches empfunden?
Wahrscheinlich nicht voll bewusst.
Ist egal. Manchmal weiß man es schon.
Genau, nicht voll bewusst. Ich habe schon natürlich auch damit gespielt, mit diesem Status von, ja, schaut doch mal, was irgendwie in euch passiert, wenn ich jetzt hier blaue Haare habe. Aber nicht auf einer ganz bewussten Ebene. Unbewusst auf jeden Fall.
Ja. Okay. Und für deine Eltern war das fein? Also du hast, ich meine, immer ein Einser-Abi gemacht. Und okay, du warst halt die Rote mit den blonden Haaren. Und jetzt nicht eine von der Masse, aber die Leistung passte halt.
Genau.
Und dann war es echt okay.
Ja, genau.
Wie fanden das deine Freunde, deine Jungs, also Jungs, Mädchen, was
auch immer? Also in der Zeit hatte ich tatsächlich viele Frauen um mich, weil da hatte ich dann aufgehört, Fußball zu spielen. Das war dann irgendwann nicht mehr so wichtig. Sondern Freunde waren tatsächlich wichtiger. Dann gab es vor dem Abi mal so eine Phase, wo es auch echt hätte abdriften können, so Partyszene, Drogenkontakt, ohne dass ich jetzt wirklich da tief drin war, aber es hätte kippen können. Und zu der Abi-Phase war ich aber sehr in der Frauenrunde, da waren wir, oder Mädelsrunde damals, da waren wir einfach so vier Mädels, die immer zusammengehangen sind, die auch alle irgendwie so drauf waren, halt auf unterschiedlichen Schulen, wo wir viermal die Woche irgendwie in die Diskotheken gefahren sind und einfach gemacht haben, was wir wollten. Und zu dem Rest war der Kontakt auch nicht so eng. Und ich weiß, dass ich damals schon da immer, bin halt polar, also ich habe diese Polarität in mir, dass ich damals schon immer damit so ein bisschen, die eine Seite dachte, ja cool, aber ich habe doch die Menschen, die ich brauche, und die andere sagt, ja, aber guck mal, da sind so viele, mit denen hast du irgendwie keine Verbindung, müsstest du nicht eigentlich, aber
Gab es in dir denn so eine Sehnsucht schon nach Verbindung?
Ja, die war immer da. Und die wurde in dem Moment halt einfach befriedigt durch die drei anderen Mädels, mit denen wir halt einfach wir waren sehr eng.
Okay, also ihr habt so eine richtig eingeschworene Truppe. Ja. Wusstest du schon, was du werden willst?
Nö.
Komisch, ne? Man macht Abi und irgendwie sollte man auch denken, man hat eine Idee davon, mit diesem Abitur gehe ich studieren und was studiere ich denn? Ich werde das und das. Manchmal denkt man als Kind, man wird Prinzessin oder Feuerwehrmann, whatever. Gab es irgendwas, wo du dachtest, dafür mache ich es?
Nee, ich habe jetzt immer mal drüber nachgedacht, weil meine Tochter, die ist 8, die bringt jetzt immer so Freundschaftsbücher mit.
Oh, wie schön.
Und dann habe ich so überlegt, was habe ich da eigentlich früher reingeschrieben, was ich werden will? Es gab nie sowas wie, ich werde jetzt Feuerwehrfrau. Ich weiß, dass ich ab und zu mal reingeschrieben habe, ich werde Star-Anwältin, wo auch immer das herkam, was auch immer ich da wollte. Aber
bei mir stand immer Tierärztin.
Auch gut, aber das ist schön.
Total. Ja, total. Voll. Wäre auch schön geworden, ja.
Und ich wusste es aber einfach nicht. Und dass die Herausforderung war, dass ich hatte irgendwie Bock zu studieren und ich hatte aber auch keine Lust, so lange abhängig zu sein von meinen Eltern, weil ich war ja sehr früh sehr unabhängig und habe dann geschaut, okay, es gibt es bestimmt heute auch noch so Berufsakademie, wo man studiert und gleichzeitig im Unternehmen schon anwendet.
Ja,
gibt's. Da halt bezahlen auch die Unternehmen ja.
Genau, auch dualer Studium.
Dual, genau. Und habe mich dafür halt beworben, aber halt so nach dem, was irgendwie, wo die Firmen irgendwie cool klangen und so, ja, okay, was machst du jetzt? Ja, BWL, BWL wird schon irgendwie was bringen. Und habe mich dann da durch die Assessment Center gearbeitet. Das war damals schon krass.
Ja.
Weil ich wollte auch zum großen Unternehmen. Ich wollte ja nicht so ein
No-Name.
Ja, genau. Irgendwas Namenhaftes.
Okay.
Und habe mich dann entschieden für Master Foods, die heute Mars heißen.
Okay.
Die diese ganzen Schokoriegel machen, Snickers, Twix.
Tatsächlich Mars. Diese Mars.
Genau, Mars.
Genau.
Und habe dann dort ein duales Studium begonnen, direkt nach dem Abi. Damals an der holländischen Grenze. In Viersen sitzen die, oder der Teil, wo ich da war. Schwerpunkt BMW, Schwerpunkt, jetzt bin ich schon einen Schritt weiter.
BWL.
Schwerpunkt BWL. Gott, die Abkürzungen. Und der erste Teil bei Masterfoods vor Ort war cool, weil es war ein amerikanisches Unternehmen. Alle haben sich geduzt. Es war ein Großraumbüro. Es war total dynamisch und fließend. Das fand ich cool. Und was schon ein bisschen spürbar war, war eine Unterforderung, sodass der Produktionsleiter irgendwie nach, keine Ahnung, einer Woche zu mir gesagt hat, aber Victoria, bist du hier sicher mit BWL? Ich so, keine Ahnung. Ja?
Okay.
Und dann bin ich, war der erste theoretische Teil damals in der Berufsakademie und dann saß ich da in diesen BWL-Vorlesungen und dachte, no, no way. Und zu dem damaligen Zeitpunkt, das habe ich dann, diese erste Theorie-Session habe ich halt mitgemacht, das waren, glaube ich, 3 Monate oder so. Und dann bin ich zu meinen Eltern gefahren. Und zu dem Zeitpunkt war es ja so, es waren 2 Standorte. Wir hatten eine Wohnung angemietet in Viersen, wir hatten eine andere Wohnung angemietet in Karlsruhe, weil da der Theorie-Teil war, waren umgezogen. Und ich saß halt dann bei meinen Eltern und habe gesagt, ich fahre da nicht mehr hin. Ich habe mich jetzt da beworben, ich verdiene hier ein Schweinegeld, dafür, dass ich studiere halt, für mich da ein Schweinegeld. Ich kann da nicht mehr hinfahren. Ich kann einfach nicht.
Okay.
Und ich weiß jetzt rückblickend, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich weiß, dass meine Eltern schockiert gewesen sein müssen.
Vermutlich. Vermutlich.
Und ey, wenn ich da in Verbindung trete mit meinem Vergangenheits-Ich, denke ich echt, wow, mutig damals. Definitiv. Als 18-Jährige. Ja. Und dann bin ich einfach nicht mehr hingefahren.
Aber du hattest auch nicht die Idee stattdessen.
Nein, genau, das war das Problem. Wir konnten echt alles super lösen und dann stand ich halt da, mitten im Semester quasi. Die anderen hatten alle schon angefangen zu studieren und wusste nicht, wohin mit mir. Und hatte damals einen Freund, der Maschinenbau studiert hat und habe es dann so organisiert, dass ich an seiner Hochschule ein Praktikum machen kann über die Monate, die jetzt noch waren, bis das Wintersemester wieder losgeht.
Okay.
Und war dann da im Labor und habe irgendwelche Versuche gemacht und fand es irgendwie alles ganz spannend. Heute weiß ich, was ich spannend fand. Damals wusste ich es noch nicht und dachte dann, ja, Maschinenbau, das ist es jetzt.
Das
ist cool.
Und was war das spannende Detail?
Ich finde es einfach cool, und das ist was mich bis heute fasziniert. Ich finde es cool, Lösungen für Probleme zu finden.
Ah, okay.
Ich finde es geil, ein Problem zu sehen, eine Aufgabe zu sehen und im ersten Moment keine Ahnung zu haben und dann so Stück für Stück zu forschen und zu schauen, wo geht es denn lang?
Ja, finde ich auch super, ja.
Genau, und damals dachte ich halt, ja, logisch. Also Maschinenbau, da macht man das ja. Aufgabe, Lösung. Ja. Mathe, Physik war Leistungskurs, also warum nicht?
Deine Neigung auch an der Stelle, ne? Ja.
Und dann habe ich angefangen, Maschinenbau zu studieren und habe das nicht mehr hinterfragt.
Und das ist das Diplom für Ingenieurin dann quasi. Das, ja, super, okay.
Genau.
Aber das war ja auch schon sehr männerlastig. Ne? Also Maschinenbau ist ja auch was. Wie viele Frauen gibt es da prozentual? Puh.
Ich glaube, als wir begonnen haben, war der Studiengang wahrscheinlich so 80 Menschen stark und wir erfahren vielleicht 7, 8 Frauen.
Ja, so würde ich es vermuten. Ist es ähnlich immer noch, oder? Hat sich das total verändert? Ich glaube nicht, wahrscheinlich. Ne? Ja, sehr krass. Das heißt, mit Männern konntest du eigentlich immer gut umgehen. So, ne, so.
Ich mag halt das Klare und Direkte. So. Und das ist jetzt und das Problem haben wir und dann klären wir das und danach ist wieder.
Nicht lang schnacken, da geht's lang.
Genau.
Okay. Genau. Ja. Und haben die dich als Frau eher, weil das hört man ja auch ganz häufig bemannt eher, oder haben die sich wirklich als Frau wahrgenommen? Also von manchen Frauen höre ich, dass die in solchen Berufen waren, sich auch irgendwie männlicher verhalten haben. Also irgendwie, ja, so Mannsweiber, sagt man, glaube ich, auch manchmal, dass sie eher eigentlich ihre männliche Seite gelebt haben und die weibliche irgendwie noch nicht so richtig entdeckt hatten.
Mhm. Ich würde es aus der heutigen Sicht differenziert sehen. Also sowohl dein Studium als auch später, als ich bei BMW gearbeitet habe, weil äußerlich war ich auch zu der Zeit sehr Frau. Absolut Frau. Ich habe mein Studium damit finanziert, in Diskotheken zu tanzen. Ich hatte was an dabei, aber wenig. Und habe schon immer sehr mit dieser, mit der Weib, also einfach mit der äußeren Weiblichkeit gespielt. Das war auch, dafür haben mich auch die Männer gesehen im Studium. Okay, also ich war voll Frau auch in meinen Freundeskreisen.
Wow.
Und dann gibt es aber eine andere Ebene, nämlich die, die seelisch-energetische Ebene. Da war einfach die männliche Energie, also dieses Logische, die Leistung, war sehr präsent. Nicht so, dass das Weibliche nicht da gewesen wäre, aber das habe ich mir einfach nicht erlaubt, weil ich dachte, das ist nicht rational, das ist nicht vernünftig, damit kann ich hier nichts anfangen. Das ist der Teil an mir, der irgendwie falsch ist, der so viel fühlt und der irgendwie spürt, auch in Gruppen. Hier geht doch irgendwas nicht. Also diese, was jetzt ich als eine meiner größten Stärken sehe, diese starke Wahrnehmung von Energien, von Emotionen, das war komplett abgespalten. Also energetisch männlich, äußerlich sehr weiblich.
Okay. Ich habe so ein Bild vor mir, dass ich denke, du bist wahrscheinlich dann der Schwarm aller Kommilitonen gewesen. Also die sind doch reihenweise wahrscheinlich in dich verliebt gewesen, weil es muss ja für die Jungs, das muss ja das Ding gewesen sein, eine Frau, mit der sie über ihre Themen diskutieren können und die dann abends auch noch eine heiße Sohle aufs Parkett geht. Also das ist ja, die können ja gar nicht anders, als dir zu Füßen liegen.
Ja, also ich war sehr gut eingewoben. Ich habe auch jetzt noch Kontakt zu vielen Kommilitonen. Ich war seit dem ersten Semester liiert mit meinem jetzigen Mann. Okay. Das heißt, es stand nie zur Debatte, was gut war.
Jetzt, aber für ihn wahrscheinlich auch nicht nur leicht, oder?
Nein, nicht nur leicht.
Ja,
das war also auch für die Männer in meinem Studiengang, diese Schublade hat gar nicht geklappt.
Okay, dann ja gut, du bist halt.
Und wir waren total eng, aber auch wenn ich die jetzt spüre und auch damals, das war eher so was Brüderliches, was Freundschaftliches, auch wenn wir total verbunden waren.
Ihm bleibt ja dann nichts anderes übrig, als auf diese Ebene zu wechseln. Ne? Wenn du nicht zur Verfügung stehst, quasi, dann wird es der Kumpelbruder-Typ halt, ne? Um dir nahe zu sein. Ja. Das funktioniert ja auch sehr gut.
Ja, total.
Meistens. Und ist schön, ja. Auf jeden Fall. Also. Sehr cool. Dieses Tanzen, woher kam das, dass du Lust hattest, da wirklich in den Diskotheken zu tanzen?
Das war, glaube ich, damals schon meine Sehnsucht nach Selbstausdruck, würde ich es jetzt heute sagen.
Ja.
Und damals habe ich mich zum Glück einfach davon leiten lassen, was mir irgendwie Freude macht. Also das war ja schon immer auch vorher viel in Diskotheken unterwegs und war immer auf der Tanzfläche und habe das immer geliebt. Ich liebe heute noch, auch in meinen Seminaren ist immer Musik, weil es einfach so ein Ausdruck von Lebenslust, von Lebensenergie bin. Und irgendwann war das dann so offensichtlich, ey, schau mal, die verdienen eigentlich ganz gutes Geld und ob ich nur hier unten tanze oder da oben, ist ja eigentlich...
Wie cool, ja.
Ja.
Kann ich total nachempfinden auch. Ja, sehr, sehr schön. Dann warst du irgendwann fertig.
Zack. Irgendwann war ich fertig.
Diplom-Ingenieurin.
Genau. Und da war es dann auch so, ich hatte damals dann Praktikum bei BMW gemacht und meine Diplomarbeit aber woanders geschrieben. Und dann kam aber, bevor ich die Diplomarbeit beendet hatte, schon ein Angebot von BMW. für, okay, wenn du fertig bist, wollen wir dich. Mhm. Und in dem Moment war das einfach. Mhm. Ja. Es war einfach. Ich habe nie eine Bewerbung geschrieben. Ich habe sofort ein Vorstellungsgespräch bekommen, mhm. ohne durch irgendwelche Sachen da durchzulaufen. Mhm. Und hatte nach dem Gespräch sofort eine Zusage. Mhm. Und dann war es einfach so, ja. Die einzige Diskussion, die wir geführt haben, ist, dass die gesagt haben, fang sofort an und schreib deine Diplomarbeit nebenbei zu Ende. Und ich habe gesagt, nee, ich schreibe die zu Ende und danach mache ich 2 Monate Urlaub und dann fange ich bei euch an. Das war die härteste Diskussion, die wir geführt haben, aber alles andere.
Aber wenn die dich wollten, sind sie wahrscheinlich ja darauf eingegangen.
Sind sie.
Sind sie. Sehr cool. Wo ist dein Partner damals gelandet? Also ihr hattet ja zusammen quasi studiert.
Genau, also während des Studiums, da war er gerade fertig mit dem Studium, als ich mhm. angefangen habe und ist dann noch während ich studiert habe nach München. Mhm. Und, beziehungsweise wir haben uns kennengelernt, da war er schon in München. Er hatte halt mhm. den Kontakt zu der Hochschule noch, um es ganz deutlich zu machen. Und der war, ist auch Ingenieur und war in München auch in einem großen Unternehmen als, mhm. als Systemingenieur tätig. Mhm. Und deswegen lag es natürlich auch so nah. Ich war sowieso ständig in München.
Ja.
Und dann war da dieser Job und mhm. Why not? Ja.
Und dann dürfte eigentlich das Ganze ja richtig Fahrt aufgenommen haben. Guter Job, gutes Geld, Partnerschaft. Hört sich erstmal alles richtig nach, alles richtig gemacht an.
Genau, so war es dann auch. So war es alles mhm. in die Wege geleitet. Dann kam schon der erste Hinweis des Lebens, so wie ich es jetzt sagen mhm. würde. Denn nachdem die lieben Menschen bei BMW auf mich gewartet hatten, dann also 4 Monate, nachdem ich den Arbeitsvertrag schon unterschrieben hatte, musste ich in der allerersten Arbeitswoche dann meinem damaligen Chef sagen, dass ich jetzt ungefähr, ich weiß gar nicht mehr, 3 Monate da bin und dann gehe ich in den Mutterschaftsurlaub, weil ich in der Zeit schwanger geworden bin.
This was not the plan.
This was not the plan. Also es war damals so, ich glaube immer nicht, das passiert einfach so. Wir sind alle erwachsene Menschen. Ja, also wir wissen schon, wann wir genau uns aufmachen dafür. Aber es war dann so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich den Arbeitsvertrag unterschrieben, jetzt verhüte ich wieder. Und als ich diesen Termin hatte bei der Frauenärztin, um zu sagen, jetzt möchte ich wieder verhüten, hat sie gesagt,
too late.
Braucht es jetzt nicht mehr.
Scheiße.
Und das war auch so ein Moment, ey, wo ich da dann stand, erste Woche und alles euphorisch und wie gut, dass du jetzt endlich da bist und dann dieses Gespräch zu führen und zu sagen, übrigens, ich bin jetzt weg. Hm. Und mein damaliger Chef, der ist neben mir gelaufen, wir sind so von Gebäude zu Gebäude gelaufen, als ich ihm das gesagt habe. Und er hat erstmal, ich glaube, 3 oder 4 Zigaretten hintereinander geraucht, schweigend.
Oh, ja, okay.
Kein mhm. Ton. Dann sind wir ins Gebäude rein, dann hat er sich einen doppelten Espresso geholt, hat den getrunken, hat geatmet und dann... Und dann konnte er drüber reden und währenddessen, ich bin halt 100 Tode gestorben in diesen paar Minuten. Ja.
Du hast wahrscheinlich dann ja auch alle Klischees erfüllt, warum Vorstandsvorsitzende sagen, nein, besser keine Frauen im Unternehmen, das geht nicht gut, weil genau aus diesen Gründen. Und dann hat sich jemand stark gemacht, hat nein, die nehmen wir, da warten wir jetzt auch drauf und dann passiert genau das.
Das, genau. Bäm. Dafür war ich da.
Ja.
Genau.
Okay. Und dann hast du erstmal ein Kind bekommen.
Dann habe ich erstmal ein Kind bekommen. Und war aber, ich war schon gut, das war halt auch die Prägung. Ja, ich war halt voll drin in diesem Leistungsding und okay, aber ich musste möglichst schnell wieder arbeiten gehen und ich kannte es ja auch so, hatten wir ja schon so und war tatsächlich nach 8 Monaten wieder arbeiten. Mein Mann hat Elternzeit dann noch übernommen.
Aber du hast den auch geheiratet?
Den habe ich auch geheiratet, ey, ja.
Also wirklich schon durch Studium und ihr seid immer noch verheiratet?
Ja.
Cool.
Ja.
Sehr schön.
Crazy. Ich weiß gar nicht, wie lange es ist. 15 Jahre oder so.
Wow. Sehr cool. Schön.
Genau. Und dann bin ich wieder arbeiten gegangen und dann war alles so, ja, jetzt bin ich halt hier und ich habe immer so ein bisschen gespürt, ja, also... Wenn ich mal ehrlich bin, so richtig interessieren, tut mich das hier nicht, was die besprechen.
Hört ja keiner.
Hört ja keiner. Natürlich nicht. Ich meine, bei manchen Sachen wäre es halt jetzt im Nachhinein echt mal gut gewesen, das mal zu äußern und mal zu sagen, ey Leute, merkt ihr es eigentlich noch? Merkt ihr eigentlich, dass ihr euch gerade hier seid, keine Ahnung, 4 Stunden über irgendwelche Scheibenwischer-Modi unterhaltet und streitet, als würde es irgendwie ums Leben eurer Kinder gehen? Was soll das eigentlich? Ja? Habe ich aber nicht. Stattdessen habe ich mich in Frage gestellt und dachte immer, oh, wie kann ich denn irgendwie so tun, als würden mich denn Motoren jetzt wirklich interessieren? Gar nicht. Und ein paar Sachen, es hat mir auch Spaß gemacht. Das war, die Kollegen waren cool, die Arbeitsatmosphäre war cool. Ich hatte immer tolle Chefs, ich hatte immer wirklich wundervolle Menschen dort an meiner Seite. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Aber es war immer so ein, also so richtig das Wahre ist es nicht, aber es war halt, da ich keine Idee hatte, wie immer, was sonst, war so ein, ja, also, das ist jetzt nicht so richtig geil, aber wie soll ich denn irgendwem erklären, wo ich jetzt hin will oder mir selbst oder Kündigung war ganz weit weg, weil was hätte ich denn zu irgendwem sagen sollen? Ja, ich verdiene schon meine Geld, ich habe tolle Kollegen, einen tollen Chef, ein geiles Arbeitsumfeld. Mir wird alles ermöglicht. Irgendwann war ich dann im Führungskräfteförderprogramm. Da wurde mir dann noch mehr der Allerwerteste gepampert. Was hätte ich denn sagen sollen, warum ich da weg will? Da war einfach so ein subtiles, ich gehöre hier nicht hin, aber...
Weil du warst nicht in Ekstase, wenn du an deine Arbeit gedacht hast. Keine Erfüllung abends im Sinne von, wow, ich habe richtig was Tolles heute auf die Beine gestellt.
Ja.
Na?
Ja, genau.
Wie lange hat es gedauert, bis du wirklich gewusst hast, dass das geht nicht mehr?
Es war schon, das Gefühl war schon in der ersten Elternzeit da. Da habe ich schon gesagt, okay, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, Break. Jetzt kann ich dann was anderes machen danach. Dann war die Elternzeit rum. Und dann war es einfach, wieder einzusteigen. Teilzeit ging super, Bezahlung war immer noch geil, Betriebskita.
Ja.
Und dann war ich wieder da. Und dann habe ich auch ein cooles Projekt gekriegt tatsächlich, was mir auch wirklich Spaß gemacht hat. Also auf so einer Ebene, wo ich sagen könnte, ja, es war am Ende für einen Papierkorb, aber es hat zumindest eine Weile Spaß gemacht. Und dann war ich irgendwann wieder schwanger und war dann so, okay, zweite Elternzeit, jetzt.
Jetzt nutze ich die Zeit, um zu gucken.
Jetzt aber.
Ja.
Jetzt aber, dann Geburt meines Sohnes und dann die ersten Monate Elternzeit und so. Dieses Gefühl wurde einfach immer stärker von, ich gehöre hier nicht hin, die Teile, die ich abgespalten habe, die Wahrnehmung, die Gefühle, die haben sich einfach immer mehr gemeldet. Und dann hat es aber mein Körper ist ein sehr guter Sensor. Mein Körper zeigt Dinge oft an, auch jetzt noch, bevor ich sie greifen kann. Und so ist er. Und ich habe dann noch während der Stillzeit die Diagnose Brustkrebs bekommen. Und
Okay.
Dann war es erstmal hinfällig mit diesen ganzen Gedanken. Dann war erstmal, klar, dann war erstmal Schockzustand.
Ja, klar.
Nicht wahrhaben wollen, alles, das wir so kennen aus Krisen. Es geht nicht, Verleumdung, nein, ich mache jetzt einfach so weiter. Und dann war es, ging es sehr viel ins Funktionieren. Dann habe ich diesen Teil, den ich vorher schon nicht gesehen habe, noch weiter abgestoßen.
Oh,
weil, ich irgendwie wusste, okay, wenn ich jetzt in Kontakt trete mit meinen Emotionen, dann zieht es mir den Boden vollkommen weg. Weil ich hatte das Gefühl, okay, ich muss mich um alle kümmern. Ist auch ein geiler Impuls, so wenn man, also als ich die Diagnose bekommen habe, ich muss mich jetzt um alle kümmern, war mein
erster Gedanke. Damit die anderen klarkommen.
Genau. Ich meine, natürlich, ich habe eine Verantwortung meinen Kindern gegenüber. Der Kleine war 6 Monate alt.
Ja.
Aber ich hatte auch das Gefühl, ich muss mich um alle anderen kümmern. Ich hatte Schuldgefühle meinem Mann gegenüber, den Kindern gegenüber, meinen Eltern gegenüber, allen gegenüber, dass ich die jetzt konfrontiere mit sowas.
Wie kann ich nur?
Ja, genau. Genau. Und dadurch war diese Zeit der Therapie, ich habe da eine Chemotherapie gemacht, Antikörpertherapie, das war funktionieren. Es war einfach Roboter. Okay, welche Termine sind da? Wie mache ich das? Wie organisiere ich das so, dass die Kinder versorgt sind? Wie überbrücke ich die Phasen, in denen es mir wirklich so schlecht geht, dass es nicht geht?
Ist ja auch eher so ein männliches Ding auch, ne? Durchziehen.
Ja, durchziehen. Absolut durchziehen.
Ja, durchziehen.
Und ja, auch dieses Gefühl, ich möchte jetzt niemandem zur Last fallen.
Unabhängig sein.
Genau, lieber mal die Arschbacken zusammenkneifen und das jetzt irgendwie selber bitten. Regeln. Genau. Also es ging schon, meine Familie hat mich wahnsinnig unterstützt. Also das Ausmaß, in dem ich Hilfe angenommen habe, hat sich auch während dieser Zeit deutlich erweitert, weil ich einfach keine Wahl hatte.
Ich konnte manchmal, ja.
Ja, und da war es dann so, dann war diese ganze Zeit Therapie, dann ging es um die Operation. Dann musste ich plötzlich so Entscheidungen treffen. Ich war halt 31. Ja. Behalte ich jetzt meine Brust? Nein? So Dinge, die wollte ich einfach nicht entscheiden. Ja, da kam natürlich auch die Wut hoch. Und so richtig der Wendepunkt kam aber erst dann in der Reha, zu der ich nicht fahren wollte, weil ich sofort wieder angefangen habe zu arbeiten. Ich war nicht krankgeschrieben, sondern ich habe die Therapie in der Elternzeit durchgezogen und war dann sofort wieder bei der Arbeit, noch
nicht
ohne Haare. Ja.
Oh Mann, okay.
Genau. Kann ich heute jetzt auch nicht mehr nachvollziehen. Und dann kam dieser Reha-Bescheid und da habe ich gerade 3 Wochen wieder gearbeitet und habe gesagt, da fahre ich nicht hin. Ich bleibe jetzt hier arbeiten. Das war so mein Anker, weißt du, so der Anker für Normalität. Und dann haben aber alle gesagt, und zum Glück war mein Mann auch sehr vehement, du fährst jetzt hin. Und das war dann krass, weil da war ich auf einmal mit mir alleine.
Du wusstest schon, warum du nicht dahin wolltest.
Genau, ich war halt, ich war einfach dann alleine seit Monaten das erste Mal wieder. All das konnte so tief sacken. Und dann war mein Mann einmal da mit den Kindern, die haben mich dann besucht. Und als sie wieder gefahren sind, kam so eine riesen Angst hoch. Was passiert? Was könnte denen passieren? In welche Gefahr habe ich eigentlich die letzten Monate gesteckt? Wenn ich jetzt wirklich gehe, da war ja die Therapie schon rum, aber die Gedanken waren einfach da. Wenn ich jetzt wirklich gehe, habe ich dann wirklich gelebt? Oder habe ich eigentlich die ganze Zeit nur funktioniert? Habe ich es eigentlich verpasst bisher?
Cooler Gedanke.
Genau, dachte ich auch. Und dann war so, ja, was will ich denn eigentlich? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe nicht wirklich gelebt, aber was bedeutet denn Leben für mich? Was bedeutet das eigentlich? Und das wirklich Schockierende war, was sich ja davor auch schon immer gezeigt hat, wenn du jetzt gut zugehört hast, davon gehe ich aus, also nicht du, sondern auch die Zuhörer, aber das Schockierende war, dass ich nicht wusste, was ich will von meinem Leben. Dass ich hatte keine Antwort. Warum bin ich hier? Was will ich in diesem Leben? Was will ich erleben? Was sind eigentlich meine Träume, Sehnsüchte? Keine Info.
Sind ja auch nicht die Fragen, die du dir gestellt hast früher.
Nö. Nope. Ja. Und dort ist dann einfach in dieser Verarbeitung dieser emotionalen Welle, rückblickend würde ich sagen, Panikattacke, ich weiß es nicht, ich weiß, kenne die Label nicht, ist dann die Entscheidung getroffen, also ist meine Entscheidung gefallen, ich gehe nicht zurück zu BMW. Ich weiß nicht, was kommt, aber ich gehe nicht zurück. Dann habe ich krank schreiben lassen erstmal, weil ich war ja auch de facto nicht gesund. Also mein Körper war repariert, aber ich war nicht gesund.
Aber es ist sehr, sehr krass, was du beschreibst, weil ich sage immer, es gibt so drei Urängste, auf die sich alles eigentlich zurück reduzieren lässt. Und Angst vor Einsamkeit, Angst vor Tod und Angst vor Sinnlosigkeit. Und du hast Krebs. Eigentlich wäre die Angst vorm Tod irgendwie die prägnanteste, aber du hast Angst vor der Sinnlosigkeit gehabt.
Genau.
Ja.
Also oder auch, ich nenne es manchmal auch so, das war die Angst, nicht wirklich gelebt zu haben.
Ja, das wäre jetzt so.
Ist ja das Gleiche, genau. Aber so der Kontrast zwischen Tod und
ja, genau.
dem, ja, ja genau. Und da habe ich dann gemerkt, zum ersten Mal, also es war ja ein Moment, ich wusste einfach nicht weiter. Ich bin heulend und schreiend durch diesen Wald dort um die Reha-Klinik gelaufen. Das gibt's doch jetzt nicht, dass ich nicht weiter weiß. Und im Nachgang war das natürlich eine der Initiationsschwellen, weil ich konnte in dem Moment nicht anders, als vor dem Leben auf die Knie zu gehen und zu sagen,
okay,
all das, was ich versucht habe, hat offensichtlich nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung mehr. Mach.
Leben nimm
mich. Was auch immer du bist,
für mich.
Genau.
Ja, ja.
Ich gebe mich hin. Und da habe ich gemerkt, wie schnell das geht und wie schnell mich das Leben auffängt. Das hat nur wenige Stunden gedauert, bis ich so Puzzlesteine hatte. Dann fiel mir ein Buch in die Hand. Dann habe ich dort eine kennengelernt, die gesagt hat, sie macht die und die Meditationsart. Und ich hatte gar nichts am Hut mit Meditation. Ich habe immer Yoga gemacht und Meditation fand ich immer schrecklich. Und habe aber gespürt, okay, da muss ich jetzt anrufen. Ich habe keine Ahnung, was die tun, aber ich muss anrufen. Ich brauche da einen Termin. Und das war dann auch, das war die Seelenhausmethode, in der ich dann inzwischen auch ausgebildet bin.
Ah, cool.
Also es war so, klack, war es da.
Also einmal alles leer gemacht und dann konnte was Neues reinkommen. Ja.
Genau.
Ja.
Genau. Und gleichzeitig war das, was vorher war, ich hatte in der Therapie, war ich schon bei einem Coach wegen beruflicher Umorientierung und da war es aber noch so präsent, nee, ich kann doch jetzt nicht diese Jahre Studium und auch das Geld, ich kann das doch nicht einfach wegwerfen, das ist ja irgendwie wie Perlen vor die Säue werfen. Und das war weg. Das war weggeblasen. Es war einfach ein, ich werde nie wieder so eine Angst wichtiger sein lassen als meine Träume. Nie wieder.
Sehr cool. Sehr, sehr cool. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Was hat dein Mann gesagt? Wie haben deine Eltern reagiert? Du hast ja am Anfang schon mal gesagt, das machst du nicht.
Genau. Also ich hatte sehr viel Angst. Auch vor der Kommunikation, weil mein Ego, mein kleines Ich halt an diesen Job und an diesen Lebensweg ja einen Teil meiner Identität geknüpft hat.
Na klar.
Und diese Angst, sich irgendwie aufzulösen. Und habe dann mit der Seelenhausmethode auch viel mit dieser Angst gearbeitet, bevor ich in die Kommunikation gegangen bin. Und bei meinem Mann war es so, dass der mich total aufgefangen hat. Der hat es nicht so ganz verstanden, sagt er auch heute noch. Aber ihm ist einfach wichtig, dass ich glücklich bin.
Und sieht er jetzt den Unterschied?
Ja.
Ja, okay.
Mit allem, was dazugehört.
So soll es sein.
Genau. Super. Und bei meinen Eltern, bei meinem Papa hatte ich ganz doll Angst, weil ich dachte, oh Gott, war immer sein Musterkind, seine Lieblings, weißt du so. Und ach, und du hast noch ein besseres Abi als ich. Und dachte mal ja daran, es scheint doch irgendwie alles geknüpft zu sein. War es nicht. Der hat gesagt, ach, du bist wie ich. Ich habe damals auch die und die Ausbildung hingeschmissen und ich dachte,
was?
Oh, okay, alles klar.
Krass.
Und meine Mama hat sich einfach viel Sorgen gemacht über Absicherung, über wie geht's weiter, was ist mit den Kindern, was. Und eine Sache tatsächlich muss ich dazu sagen, weil es jetzt alles so frei klingt. Eine Sache habe ich vorher abgesichert, weil das wäre ein wichtiger Punkt gewesen, den ich sonst hätte klären müssen. Ich habe geklärt, ob die Kinder in der Betriebskita bleiben
können
dürfen. Weil mir einfach wichtig war, die waren so fest verankert in ihren Strukturen, dass mir das einfach wichtig war. Und als ich gehört habe, das geht, das war schon auch ein wichtiger Punkt.
Ja, schön. Sehr cool. Und dann hast du dich wahrscheinlich selbstständig gemacht, ne? Wenn ich höre, du hast die Ausbildung gemacht und so und bist halt einen ganz anderen Weg gegangen.
Genau, also ich habe eine Yogalehrerausbildung gemacht. Das war erstmal so das praktische, greifbare. War auch in Indien dafür. Das war auch nochmal ein ganz wichtiger.
Du machst auch keine halben Sachen, ne? Also wenn Yoga, dann auch in Indien, ist klar.
Ich bin nicht so gut in halben Sachen.
Wenn dann, also nicht kleckern, dann klotzen. Also dann auch in Indien die Ausbildung.
Genau.
Ist klar.
Ja, Indien, Ashram.
Genau, volle, dann das ganze Paket.
Volle Breitseite, genau.
Ja, sehr cool.
Ja, und habe mich dann selbstständig gemacht, auch mit damals halt rein der Seelenhausmethode. Habe noch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und habe dann so angefangen, einfach meinen Weg zu erforschen, würde ich jetzt heute sagen. Und ja, am Ende, ich habe einfach angefangen.
Wie ist es zur Kriegerin des Lichtes gekommen?
Es war einfach so, dass sich meine Arbeit dann entwickelt hat. Ich habe 1:1 gearbeitet, ich habe Seminare gegeben, und irgendwann war so klar, okay, es geht halt sehr viel um Mut, um Lebenskraft, um Integrität. Ich stehe zu dem, wer ich bin. Und gleichzeitig geht es um Verbindung. Also Verbindung zu mir selbst und Verbindung aber auch zu anderen Menschen. Und zwar diese Verbindung, wo wir, es ist ja wahrscheinlich auch dein Thema, ja, wo wir absolut wirklich aufmachen.
Total. Weißt du,
wo wir so ganz die Hosen runterlassen.
Absolut. Hingabe.
Ja.
Absolut.
Und dann kam eine Vision. Ich arbeite mit inneren Bildern, sowohl mit meinen Kundinnen als auch mit mir. Und dann kam in einer Vision dieses Bild von den Frauen, die echt so leuchten und dieses klassische Lichternetz, was sich um die Erde bildet. Und gleichzeitig aber so kraftvoll weiblich. Nicht, also auch sanft fließend, aber halt kraftvoll sanft fließend. Und dann war da Ambassador of Light, also so Botschafter des Lichtes. Und dann habe ich ein Programm ausgerufen für Frauen, was so hieß. Und in den ersten 3-4 Tagen ging es dann zu Warrior of Light. Und dann habe ich so gespürt, ich mag das deutsche Wort. Auch wenn da Krieg drin steckt, dafür werde ich auch genug kritisiert. Das ist auch okay. Aber ich mag es, das nicht zu verenglischen in dem Fall, sondern weil es auch so deutlich wird, dass es dann weiblich ist, dass es um Kriegerinnen des Lichts geht. Und mit diesem Programm ist einfach viel gewachsen und ich habe sehr viel verstanden darüber, wie ich und wie Frauen in ihre Kraft kommen, wie wir uns wirklich verbinden können, wie wir mit unseren Emotionen umgehen, wie wir sie, wie wir diese Scham ablegen, nicht gut genug zu sein. Und das ist der Kern davon. Und ich glaube einfach, dass wenn wir in Kontakt kommen mit dieser Lebendigkeit, dass sich dann der Weg automatisch ergibt. Und das ist das, was wir da machen. Weil die Kriegerin des Lichts steht für mich symbolisch für die Hingabe an das Leben, für all das, was das Leben beinhaltet. Und das ist am Ende das Thema meines Lebens und die Sehnsucht vieler Frauen. Und ich glaube einfach, dass sich in der Welt so viel verändern würde, wenn wir das anzapfen.
Total, total. Bei mir ist so ein bisschen das Thema Macht der Liebe. Da steckt aber auch das Wort Macht drin. Ne? Ist für viele auch ein Triggerwort. Und aber es braucht das. Ne? Es braucht, also ich glaube, es braucht auch Kriegerinnen für die gute Sache. Und es braucht auch Macht und es braucht Power und es braucht alles das, was dazugehört. Und es ist Weichspülen, macht einfach überhaupt keinen Sinn.
Genau, und es ist ja oft, weil einfach auf einer unbewussten Ebene Macht mit Machtmissbrauch gleichgesetzt wird. Und wenn wir das tun, hebeln wir uns selbst in die Ohnmacht, was auch nicht so...
Absolut, und das macht keinen Sinn. Und darum darf es auch nicht gehen. Aber ohne die Anerkennung der Macht kommen wir halt auch nicht weiter.
Ja.
Ne? Ohne das Aufstehen und sagen, komm, wir müssen auch für was gehen. Ne, was du vorhin ganz am Anfang ja auch gesagt hast, da ist die Rebellion wieder im, es ist immer die Frage, was ist dein Ziel? Und wenn es zum Wohle aller ist und durch Liebe und Verbindung getragen ist, dann kann es nicht falsch sein.
Genau, und das ist für mich das wesentliche Merkmal von herzverbundener Macht. Danke für diese Brücke, weil der Untertitel von den Kriegerinnen ist tatsächlich eine Initiationsreise zur weiblichen Macht. Also da ist auch die Connection da. Und herzverbundene Macht führt für mich zu Entscheidungen, die mir selbst dienen, im höchsten Maße, die meinem direkten Umfeld dienen und die dem großen Ganzen dienen.
Genau.
Da fällt es entweder oder weg.
Ja.
Und wenn wir das checken, dann wird es cool.
Ich glaube auch. So darf es werden.
Ja.
Super. Viktoria, ich wünsche dir, dass du weiterhin dieses Licht in die Welt bringst und in diese Herzensverbindung und ja, wirklich, dass du dein Job da für dich und für uns alle wirklich von Herzen einfach machst und dich dem hingibst, weil du siehst es ja, du siehst, dass es geht und du merkst, dass du glücklicher bist und alle anderen scheinen das dann ja auch zu merken, wenn du sagst, das ist voll und ganz angekommen. Und das ist es doch, worum es geht. Auch als Vorbild für deine Kinder und für alle anderen. Wenn du glücklich bist, dann sehen die auch, hey, es lohnt sich, seinen Weg zu gehen, seinen Herzensweg. Und nicht nur wie ein Chamäleon zu funktionieren. Das ist es nicht, worum es letzten Endes am Ende wirklich geht. Du wirst wahrscheinlich eine Webseite haben, die ich gerne hier mit drunter verlinke. Wenn Menschen, Frauen, hauptsächlich, ne, du bist der Frau gewidmet, dann gerne können die super gerne Kontakt zu dir machen. Ich höre, du bietest Seminare an. Du machst auch einen Podcast, habe ich gehört. Wie heißt
der? Genau, Kriegerin des Lichts. Ich mag es ja einfach.
Genau.
Also mein Herzensprogramm heißt Kriegerin des Lichts und der Podcast auch. Das heißt,
sehr schön.
Leicht.
Okay, dann haben wir das noch mit hier runter verlinkt. Ich danke dir super für deine Zeit, die du dir genommen hast und für diese sehr inspirierende Geschichte, finde ich. Echt so, weil klar, es erzeugt Bilder, ne? Wow, BMW und dann irgendwie und dann, oh nein, was du draus gemacht hast, das ist es ja, worum es geht. Und deshalb liebe ich diese Menschenleben-Geschichten einfach so, weil es zeigt einfach, hey, sowieso, es geht nie gerade im Leben. Ne? Es gibt immer Auf und Abs und es ist immer die Frage, was du draus machst. Und dieses sich selbst finden und selbst zu erkennen und aus jeder Krise auch die Chance zu nutzen, auch wenn man manchmal zu Boden geht, das ist es, glaube ich, was uns motiviert, immer wieder aufzustehen und auch weiterzumachen. Von daher wirklich von Herzen Dank. Hast du noch irgendwie so ein Credo, was du den Hörern, Hörerinnen gerne mitgeben möchtest?
Um es ganz einfach zu halten, erlaub dir einfach das zu tun, wobei du dich unendlich lebendig fühlst. Dann kannst du nicht auf den falschen Weg kommen. Das ist, da geht's lang. Da, wo es lebendig ist, da geht's lang.
Ja, kann ich auch so unterschreiben. Definitiv. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir beim Interviewen, aber auch ihr beim Zuhören. Es gibt so viele tolle Leute. Es ist so, so schön. Und ich könnte den ganzen Tag Interviews führen. Ah, ich liebe es einfach. Sehr, sehr schön.
Ich mag noch kurz rein, weil dank auch dir, Andrea, für diesen Raum. Und ich finde es ganz wunderbar. Und ich finde, du hast eine ganz tolle Gabe, diesen Raum zu öffnen, sodass in dem Fall ich mich auch öffnen kann. Und du hast eine Gabe, die ich sehr schätze an Menschen, nämlich, dass du lauschen kannst, dass du wirklich zuhörst und präsent bist. Und das ist einfach das eins der größten Geschenke, die wir machen können. Deswegen danke dir dafür.
Dankeschön, vielen Dank. Schön, dass das bei dir so ankommt. Danke, vielen Dank. Ich liebe es auch wirklich, wirklich, wirklich sehr.
Das merkt man.
Ach, Mensch, werde ich noch ganz verlegen in meinem Podcast. Ja, aber so, es berührt mich natürlich auch, ne, wenn das so ankommt bei Menschen. So darf das sein. Vielen, vielen lieben Dank. Ja. Ihr Lieben da draußen, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Freude gemacht. Und guckt gerne bei Victoria hier auf den Link, auf die Seite. Lasst euch einladen, lasst euch verführen. Und guckt auch gerne auf meine Seite. Ihr wisst, ich stehe für gute Beziehungen und für Traumaauflösung, für Problemlösung, um gute Beziehungen kreieren zu können. Wenn ihr da Unterstützung braucht, es gibt, glaube ich, inzwischen wirklich gute Angebote. Und für jeden Geldbeutel sage ich auch was dabei, weil nicht jeder kann sich ein exklusives, großes Coaching leisten. Ich glaube, so langsam hoffe ich zumindest, dass ich ein gutes Paket habe, was ich dir definitiv anbieten kann. Lass uns sprechen, es kostet immer erstmal gar nichts, um zu gucken, kann ich dir weiterhelfen, bin ich die richtige Person? Und ich weiß, wir können Lösungen finden. Von daher, du hast hier in meinem Podcast viele, viele Menschen, die dir eine Hand reichen. Guck, wer für dich der Richtige sein kann, weil letzten Endes geht es genau darum. Und dann lass uns ins Licht gehen.